ARD.
Im Sport darfst du dann, du bist wirklich ein Einzelkämpfer und du darfst dann auch keine Freunde haben. Auch deine besten Freunde musst du schlagen wollen. Diese Momente, wo dann mal nicht so lief und dann zu überlegen, zu hinterfragen, was kann man ändern und verbessern, das sind die Momente, die einen stark machen. Gut sein, das ist nicht schwer. Also Laufen ist schon was ganz Besonderes. Kannst du auch nicht mit Krafttraining irgendwo in der Box oder zu Hause oder im Studio vergleichen. Das ist, ja, zur Ruhe kommen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Also da fährt sie einfach ganz lässig vorm Hauptbahnhof vor, springt in ihrer Leo Leggings aus dem Auto und hieft mit einem Griff meinen sauschweren Podcast-Koffer auf die Rückbank. Sabrina Mockenhaupt-Gregor. Hallo erstmal. Mein Name ist Freddy Schürheck und mein Besuch bei Mocky war so energiegeladen wie so eine Badewanne voll Energy Drink. Mocky ist eine Lauflegende. 45 deutsche Meistertitel. Dazu ist sie bei Let's Dance übers Parkett gewirbelt, bis sie leider abtanzen musste. Und vor allem ist Mocky super sympathisch. Wir besuchen ja in jeder Folge hier eine andere inspirierende Frau aus dem Sport. Wenn ihr einen Wunsch habt, dann schreibt uns gerne über Sportschau F. @sportschau.de oder über unseren Instagram-Kanal Sportschau F. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, aber ich weiß auch, den werdet ihr haben. Von Lachflash bis Tränen ist hier alles dabei. Hallo, liebe Mocky.
Hallöchen, liebe Freddy.
Und das Schöne ist, ich darf dich bei deinem Spitznamen nennen. Das hast du schon gesagt, als wir das erste Mal telefoniert haben, hast du dich direkt schon so gemeldet.
Ja, es geht ja heute um Sport und im Sport nennt man mich einfach Mocky und deswegen können wir den Nickname so beibehalten.
Wir sind jetzt bei dir zu Hause in Metzing. Wie ist es hier so in der Nachbarschaft? Nennen dich da auch alle Mocky?
Nee, die meisten eigentlich Sabrina oder ich weiß gar nicht. Also früher, als ich noch nicht hier gewohnt habe, hat mein Mann die Nachbarschaft nicht gekannt, aber seitdem ich hier wohne, kennen wir eigentlich alle. Also wenn ich mal draußen bin, dann kommt noch immer ein Gespräch, aber wie die mich jetzt nennen, weiß ich gar nicht so.
Aber es ist wirklich krass, was du für ein aufgeschlossener, sozialer Typ bist. Als wir telefoniert haben, also das muss ich euch kurz erzählen, war wirklich das Erste, was du fragtest, war, soll ich dich irgendwo abholen vom Bahnhof? Und natürlich hast du mich eben hupend, bist du vorgefahren vom Bahnhof, hast mich abgeholt, total nett. Und das Zweite war, wie machen wir es mit Essen? Soll ich was für uns bestellen oder kochen oder Sushi oder was willst du?
Also bei uns dreht sich ja alles nur um Essen. Also das ist schon mein Leben lang so. Meine Eltern sind so, das sagt mein Mann auch immer, bei euch Mockenhaupt dreht sich alles nur um Essen. Also das ist ja wichtig. Wenn du viel trainierst, musst du auch essen. Und bei uns ist genau dreimal am Tag um 12 Uhr knurrt auch der Magen oder wie um 1 Uhr beim Robert. Also ich bin echt da so, also auf meine Mahlzeit schon fixiert. Und dann denke ich immer, die anderen haben auch Hunger.
Aber ist es denn, also ist ja total nett, vielen Dank nochmal für die ganzen Angebote, aber ist es manchmal auch tatsächlich was Fastfood-mäßiges, was du isst, oder ist es immer gesund? Weil du bist ja eben Sportlerin durch und durch.
Also selten gibt es Fastfood. Und wenn, würde ich sagen, wenn ich mir mal irgendwo was hole, dann ist es Sushi. Und dann aber auch hier beim guten Sushi-Man und nicht irgendwo noch im Rewe an der Theke. Naja, also das ist mir schon wichtig. Also es gibt wenig Fast Food. Wenn ich mal zwischendurch ein bisschen einen Hungerast habe, dann hole ich mir einen Kefir, so ein bisschen Eiweiß und ein bisschen fermentiert. Also ich achte mittlerweile mehr auf die Ernährung, als ich dort als Sportlerin gemacht habe.
Und abends snackend auf der Couch, wenn man mal Fernsehen guckt?
Nix, das hat mein Mann, da rege ich mich immer drüber auf. Also ich brauche abends gar nichts mehr, weil wenn du jetzt abends dir noch ein Eis wiederholst, dann steigt ja wieder der Blutzuckerspiegel.
Ja.
Und das bringt alles nichts und dann schläft man nicht gut. Und genau das, was man da isst, das setzt doch an.
Du hast eben schon gesagt, als wir hier kurz unsere Technik aufgestellt haben, kurz einen Technikcheck gemacht haben und so, da meintest du schon direkt, es hallt hier ja irgendwie so. Ihr habt ein wunderschönes, wirklich großes Haus. Das stimmt, es hallt ein bisschen, also wundert euch nicht.
Ein bisschen steril ist es hier, aber ich habe schon ein bisschen Liebe hier reingebracht.
Ja, steril, also die Wände sind alle so in beige-braun gehalten, viele Bilder sehe ich
weiß.
Hier auch.
Also bevor ich hier war, war alles weiß. Keine Bilder an der Wand. Gut, die Blumen sind jetzt auch nicht liebevoll. Die stehen schon seit 5 Jahren hier.
Das schwarze halt Kunstblumen.
Genau. Also ich habe keinen grünen Daumen. Das sieht man dann auch im Garten. Also das mache ich auch nicht, will ich auch nicht. Aber hier habe ich dann so ein bisschen Farbe mal reingebracht. Nicht viel, also es muss dann schon dezent sein. Aber am Anfang war hier alles weiß. Und da habe ich mich sehr leer gefühlt hier am Anfang. Das weiß ich noch. Und da war ich auch noch Sportlerin. Und dann wusste ich weder hier zu Hause, wie ich mich wohlfühle. Beim Sport war dann auch schon so eine Übergangsphase, da habe ich mich auch schon immer so wohl in meine Haut gefühlt und auch nicht so zu Hause oder angekommen. Also das war dann so die Zeit, als ich hier in Metzingen so mein Lager aufgeschlagen habe. Da ging dann auch meine Karriere so langsam zu Ende. Da hat mein Mann auch gesagt, ich habe nur deinen Abgesang noch mitgemacht. Ja, also da wären die schönen Zeiten. Ne?
So, aber über alle Zeiten werden wir gleich reden. Ich bin ein bisschen verwundert, weil ich sehe hier tatsächlich nirgends an den Wänden, also ich sehe schöne Familienbilder von dir, auch mit deiner Tochter und so, aber wo sind die ganzen Medaillen? Wo sind die Auszeichnungen? Sie stehen zumindest nicht im Wohnzimmer oder in der Küche.
Also ich bin ja null eine Angeberin, also wirklich null. Und die ganzen Medaillen, die liegen, glaube ich, unten noch in der Kiste. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt rauskramen kann noch, das interessiert mich nicht. Also ich habe auch alle Pokale, die ich jemals gewonnen habe, immer irgendwelchen Kindern vor Ort geschenkt, die zu Hause mitnehmen können, konnten als Erinnerung. Weil ich habe so ein bisschen Trauma, was Pokale angeht. Meine Eltern, die haben eine Treppe und da haben sie alle ihre Pokale immer hingestellt, so in einem Regal. Und das mussten wir zweimal im Jahr immer abstauben. Und ich will keinen Staubfänger mehr zu Hause. Also Pokale gibt es hier nirgendwo.
Okay, also wir merken schon, du möchtest nicht so gerne mit deinen ganzen Auszeichnungen und so angeben. Deswegen machen wir das jetzt stellvertretend für dich. Mein lieber Kollege Conny Kleine ist bei uns mal ins Archiv geklettert und hat deinen Lebenslauf und deine ganzen Leistungen zusammengestellt. Und da hören wir jetzt mal zusammen rein.
Sportschau F. Steckbrief.
Sabrina Mockenhaupt-Gregor ist 44, Langstreckenläuferin und vielfache nationale Meisterin. Vielfach bedeutet in diesem Fall 45 deutsche Meisterschaften. Und dazu kommen dann noch 3 Olympiateilnahmen. Aufgewachsen ist Sabrina mit Zwillingsbruder Markus und ihrem älteren Bruder Michael im beschaulichen Wilgersdorf in NRW. Heute wohnt sie mit Mann und Tochter in Metzingen. Beruflich hat sie Industriekauffrau gelernt. Davon ist ihr vor allem die Buchhaltung hängen geblieben. Wie schnell und wie oft und wie weit sie läuft, wird bis heute nämlich stets akribisch festgehalten. Auch aus dem Fernsehen kennt man Sabrina. Eher unfreiwillig durch TV Total, eher freiwillig von Let's Dance. Besondere Eigenschaft? 2023 ist Sabrina Mockenhaupt-Gregor 2568 Kilometer gelaufen, im ganzen Jahr. Das sind durchschnittlich 7 Kilometer am Tag. Gar nicht leiden kann sie Sitzathleten oder zumindest versucht sie diese zu bewegen. Sehr gerne mag sie Tanzen und Golf. Fun Fact, als Schulkind durfte Sabrina in der 5. Klasse gegen eine 10. laufen und gewann. Sie war halt damals schon extrem, Hashtag Mockivated.
Ihr habt aber gut recherchiert, nicht nur KI, sondern ihr habt euch echt Gedanken gemacht, nicht schlecht.
Ja, na klar.
Ja, ja, Wahnsinn.
Was sagst du, hat alles so 100% zugetroffen?
Wirklich, alles 100%. So, Steuer muss ich noch diese Woche machen, liebe ich aber. Also auch die richtige Steuer und mittlerweile bin ich auch mit einem Steuerberater verheiratet. Also Zahlen passt schon mal und ja, passt alles.
Als du klein warst, damals noch in der Familie, warst du immer damals schon auch so der Flummi und so von euch Kindern, der so viel vor Energie gesprüht ist wie jetzt?
Ja, also ich habe schon positive Energie und war immer irgendwie auch in der Klasse der Klassensprecher. Also ich habe mich schon immer gewusst, irgendwie so in Szene zu setzen. Aber wenn dann hart auf hart kommt oder wenn du jetzt mal, klar, beim Fernsehen musst, aber auch irgendwann mal, kann dich ja nicht jeder leiden. Also was ich da am Anfang dann bei Let's Dance dann so mitbekommen habe, also dich kritisieren ja auch die Leute, oh, die kann nicht tanzen und weg mit der und da tut einem dann schon weh. Also das sind natürlich auch Dinge, die einen verletzen und einen dann traurig machen. Aber irgendwann wird man da natürlich immer gelassener und denkt sich, Gott, das kommt heute im Fernsehen, morgen interessiert eh keine Sau mehr. Aber da musst du auch erstmal so reinwachsen.
Und vor allen Dingen sind es halt Sachen, die im Internet stattfinden. Genau. Das ist ja nicht die Realität. Es ist nicht so, dass wenn du zum Bäcker gehst, jemand ankommt und was sagt, sondern das sind irgendwelche Leute, die alleine zu Hause sitzen, selbst viel schlechter drauf sind, als man sich denken kann und mit sich und ihrem Leben unzufrieden sind und deswegen ihren Hate einfach auf andere Leute übertragen.
Ja, ich wäre auch nie ein Mensch, ich könnte gar nicht, also man macht sich ja manchmal schon Gedanken, wenn du dem einen oder anderen folgst, was macht er jetzt da wieder, aber ich würde nie was Negatives schreiben, nie. Nee. Ich mag das überhaupt nicht. Auch dann beschäftigen sich ja, das kommt ja eigentlich wie ein Bumerang auf dich zurück. Dann bist du nämlich in dem Moment nicht zufrieden mit dir. Oder auch manchmal, dann muss ich auch sagen, ich habe ja auch mal Phasen, wo ich keinen Bock auf Sport habe. Klingelt das gerade?
Ich glaube, es klingelt.
Warte mal, ich muss gerade mal aufmachen. Darf ich?
Ja,
warte.
Na klar. Ich sehe auch so einen Schatten hinter der Tür. Sieht doch sehr verdächtig nach Paketboden aus.
Ja, den machen wir mal auf. Hi. Einfach hinlegen. Tschüss. Tschüssi.
So.
Ja, eben war auch schon eine Gardinenfrau da, die hat schon die Gardinen wieder gebracht. Also ich muss auch hier, ich bin Managerin des Hauses.
Ja, eben, hier ist richtig was los. Jetzt nochmal bei euch damals eben in der Familie. Wir haben es ja gerade bei Conny auch gehört, du kommst eben aus einer richtigen Marathonfamilie. Du musstest damals eben die Trophäen deiner Eltern irgendwie abputzen.
Abstauben, ja.
Wann wusstest du denn, so wie deine Mutter und dein Vater eben auch Marathon und so gelaufen sind, sowas möchte ich auch machen?
Also das wusste man schon früh, dass man da Talent hatte und meine Eltern haben uns auch mal mitgenommen, so in der Grundschule, so in der Zeit, aber ich bin immer zu schnell losgelaufen, ich wollte immer vorne weg und dann konnte ich irgendwann nicht mehr und bin immer wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgekackt und war immer am Heulen, aber zum Ende der Realschulzeit fing da dann so langsam an, dass ich nochmal mit einer Freundin gelaufen bin, angeblich für die Figur. Und einen Tag konnte die nicht, dann bin ich mit der Mama gelaufen nochmal und dann war ich richtig gut. Und dann saßen die dann da abends, oh, jetzt mach doch mal. Und dann habe ich wieder geweint, haben sie mich aber mit zum Training genommen. Und dann war da der Trainer und der hat mich auch nicht wahrgenommen. So, oh ja, lass sie da mal mitlaufen und so. Und mich hat es schon immer angespornt. Und dann hat er mich so in die letzte Gruppe getan. Und dann hat er gesagt, ja, die kann vielleicht was, aber ist jetzt so nix. Er hat mich da nicht beachtet. Und ich liebe Menschen, wenn die mich nicht beachten. Und da so bin ich dann dran geblieben und dann gab es irgendwann auch mal 50 Mark zu gewinnen, oder wenn das so ist, weil wir auch nicht viel Taschengeld hatten und ja, dann bin ich da dran geblieben, weil man damit auch Geld verdienen konnte und dann kam schnell der Erfolg. Irgendwann dann wuchs auch immer mehr mein Wunsch danach, die Lauferei zum Beruf machen zu können.
Und wie war es denn damals mit deinem Bruder, mit deinem Zwillingsbruder, der ja auch dann Läufer geworden ist? War das tatsächlich auch jemand, der dich immer schon dann respektiert und anerkannt hat? Oder nee, war das auch eher einer von denen, dem wolltest du auch zeigen, was du alles kannst?
Nee, der Markus, da tut mir eigentlich so leid, der stand immer im Schatten von mir. Also er hat dann irgendwann gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, immer mit meiner Schwester irgendwie so zu konkurrieren. Der hat erst viel später dann angefangen. Der hätte vielleicht was werden können, noch im Sport, war aber dann leider zu spät. Und jetzt ist der besser als ich und lacht sich immer kaputt über mich. Also der ist jetzt, weil der ja Trainingsjünger ist, klar, also der ist auf jeden Fall, ich kann dem nicht mehr Wasser reichen, ist witzig. Und jetzt freut er sich, ruft mich immer an, na Athlet, da sag ich, ich bin schon lange kein Athlet mehr, da ist der schon mehr Athlet. Also ja, und jetzt manchmal trainieren wir noch zusammen oder er hilft mir dann auch, also... Ja, so eine Hassliebe, aber wir lieben uns so irgendwie, ja.
Das sehe ich auch gerade in deinen Augen, deine graublauen Augen, die glitzern gerade richtig, wo du von deinem Zwillingsbruder sprichst. Und das Schöne ist, ich habe ja noch eine kleine Nachricht von ihm für dich.
Echt? Ach Gott.
Hören wir mal rein.
Audiobeweis.
Hallo Sabrina, hier ist dein Bruder, mit dem du vermutlich gar nicht gerechnet hast. Ich wollte noch so eine kleine Anekdote zum Besten geben, wo unsere Eltern uns mitgenommen haben zu einem Lauf und wir eigentlich da wieder keine Lust hatten, damit zu fahren und als Wiedergutmachung, dass wir mitgekommen sind und auch beim Wandern mitgekommen sind, haben die uns dann als kleine Challenge haben wir Strommasten gezählt, als wir berghoch gelaufen sind beim Wandern und wenn wir die richtige Zahl oder wer näher dran ist an der Zahl gewinnt dann und abends sind wir dann in den Kinofilm gegangen. Und ich meine, es wäre der Kinofilm gewesen, Hot Shots, die Mutter aller Filme. Das war nämlich hier die Slapstick-Komödie, ich sag mal, wo so eine Verarsche ist wie mit Rambo und so ein Gedönsel. Also wünsche ich viel Spaß bei dem Podcast und einen schönen Tag. Tschüss!
Hey, ihr seid ja verrückt. Also dann jetzt der Markus, wann habt ihr den denn noch angerufen?
Kleine Überraschung Ach für Gott, dich.
Ich kann mich an nichts erinnern. Der ist wie meine Mutter, die weiß doch immer alles. Das ist ja der Hammer jetzt. Also jetzt habt ihr mich echt... ich vermisse die. Ach Gott.
Wo wohnen die denn alle?
330 Kilometer von mir entfernt. Also das ist so schön Metzing. Auch hier ist er am Fuß der Alp und mit meinem Mann hier. Also ich hätte sowieso nie gedacht, dass mich mal einer hier hin... bringt in Schwabenländle, aber was ich sehr vermisse, ist meine Familie. Also ich bin ein richtiger Familienmensch. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe und wusste, der ist es, bin ich zu meinem Vater, sag ich, Vater, ich habe mich verliebt. Er sagt, der ist doch schön, super, was ist jetzt zum Heulen? Ja, Vater, dann bin ich weg. Ja, und jetzt sieht man sich halt nicht mehr so oft. Und auch so witzig, wie unsere Eltern halt früher waren, wir hatten auch immer so ein Belohnungssystem, so sind wir heute zu unserer Tochter auch. Also erst machst du das und das und wenn du das gemacht hast, dann bekommst du das. Ne? Also,
wie mit den 50 Mark, ja, wenn du gewinnst.
Ja, also immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ja.
Und als du damals deinen ersten von ja wirklich insgesamt 45 deutschen Meisterschaftstiteln geholt hast, das war im Jahr 2001 über die 5000 Meter. Wie hast du das damals gefeiert mit deiner Familie und eben deinen Geschwistern?
Also Luminizia Zeitung war damals eigentlich noch die haushohe Favoritin. Das Rennen war aber nicht schnell. Ja, dann habe ich im Endspurt und das ganze Stadion hat wirklich so, ich glaube, so einen schnellen Endspurt hatte ich noch nie wieder. Da habe ich die, ich glaube, auf dem letzten Meter so überspurtet und das war, ja, das war eigentlich so der erste und schönste Sieg meines Lebens. Also war richtig toll und dann, das haben wir auf jeden Fall gefeiert. Da war sogar im Dorf sogar Feuerwehrfest, da haben sie mich noch mit einem Auto irgendwie durchs Dorf gefahren. Ich meine, irgendwann wurde das weniger alles, aber das Dorf war dann auch irgendwie stolz auf mich. Das war schön, war irgendwie, das hatte man halt noch nie.
Und gab es irgendeine Art von Belohnung? Wieder 50 Mark oder was Besseres?
Oh, da gab es vielleicht schon ein bisschen ein paar Euros vom Sponsor oder so. Ich weiß es nicht mehr. Nein, aber es geht gar nicht immer nur um die Kohle. Das sind Dinge, Erlebnisse, die hast du ein Leben lang. Die vergisst du auch nie.
Ich habe noch eine Frage dabei von unserer Gesprächspartnerin aus der letzten Folge. In der letzten Folge dieses Podcasts war Franziska Wülle zu Gast. Das ist die Pressesprecherin der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Männer. Und sie ist die erste Frau auf dieser Position. Was sie da so erlebt, wie sie da hingekommen ist, darüber haben wir gesprochen in der letzten Folge. Mhm. Die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören hier. Und sie hat mir eine Frage für dich mitgegeben.
Okay.
Und die möchte ich dir jetzt mal vorstellen.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Tatsächlich ist mir Sabrina Mockenhaupt-Gregor vor wenigen Tagen noch gedanklich über den Weg gelaufen, weil ich den Frankfurt-Marathon verfolgt habe. Und Kommentator Ralf Scholz dann sagte, dass Sabrina Mockenhaupt damals noch die letzte deutsche Gewinnerin des Frankfurt-Marathons war. Und daran schließt sich eigentlich auch schon meine Frage an. Denn ich finde es generell über die Langstrecke total faszinierend und dann über die Marathonstrecke, die ja, Sabrina, dann auch deine Stammstrecke war, nochmal besonders beeindruckend, wie ihr euch dadurch quält, so wäre es zumindest für mich. Ich kann mir vorstellen, bei 42 Kilometern geht einem so einiges durch den Kopf. Was muss man für ein Mindset haben, dass man das tatsächlich auch noch gerne macht? Würde mich auch für meine eigene kleine Joggingstrecke schon interessieren.
Ja, so, obwohl ich hier gerne rede mit dir, bin ich eigentlich ein richtiger Eigenbrötler. Also ich bin gerne alleine im Wald für mich und mache mir Gedanken. Also über mein Leben, was ich besser machen kann oder über Begegnungen mit Menschen, was als nächstes kommt. Also ich liebe dieses, du musst alleine sein können und du musst killen wollen, das sage ich meiner Freundin immer, die nicht killen kann, also das nicht sprichwörtlich, aber du musst, im Sport darfst du dann, du bist wirklich ein Einzelkämpfer und du darfst dann noch keine Freunde haben, auch deine besten Freunde musst du schlagen wollen, also du musst echt so ein Eigenbrötler sein, also wenn du ein Läufer sein willst, ein guter.
Und eben ein Kämpfer.
Und über deine Kämpfer und über deine Grenzen gehen können. Und das können viele nicht. Die gehen vielleicht bis an ihre Grenze, aber du musst drüber. Ja, ja, und dieses, du gewinnst, du kannst da als erstes durch Zielband laufen und dann bist du so heiß darauf, dass du das schaffst und dann, wie gesagt, dann gehst du nochmal wieder über deine Schmerzen und Strapazen und weißt, die sind nachher vorbei und dann kannst du dich feiern lassen, das ist schön.
Wie kannst du so alle von uns motivieren, die wirklich nur so ein, zweimal die Woche so ein bisschen laufen, das dann auch wirklich durchzuziehen?
Ja, der erste Schritt ist schon der, dann hast du schon alles geschafft. Schuhe anziehen, Schuhe schnüren und dann los geht's und dann ist man schon happy. Und dann wird es auch eine schöne Laufrunde. Und ich bin letzte Woche zum Beispiel auch nur 3 Kilometer gelaufen mit meiner Tochter, weil die mit dem Fahrrad dabei war, die hatte nicht mehr Bock und ich fand 3 Kilometer, die waren halt zu langsam, aber ich war halt dann halt 20 Minuten ungefähr unterwegs, das war schön. Also wenn man jetzt hier rausguckt, Sonnenschein, die Natur genießen, zu atmen und ich würde auch jedem empfehlen, nimmt keine Kopfhörer mit, hört mal die Geräusche in der Natur oder jetzt das Rascheln im Wald von dem Laub, gibt nichts Schöneres. Also Laufen ist schon was ganz Besonderes. Kannst du auch nicht mit Krafttraining irgendwo in der Box oder zu Hause oder im Studio vergleichen. Das ist ja, zur Ruhe kommen. Auch, und deswegen lauft auch lieber langsam und denkt nach, spürt euren Atmen. Und bei dem ganzen stressigen Leben, was wir mittlerweile heute haben, ist das für mich mittlerweile auch eine ganz tolle Auszeit. Und das stärkt auch nochmal so, der regt den Darm an und dann kommt man auch besser auf die Toilette. Also falls ihr auch irgendwelche Probleme habt mit dem Stuhlgang, dann geht einfach laufen, da wird alles nochmal in Wallungen gebracht.
Und seit wann führst du tatsächlich so Lauftagebuch?
Alle, wie wir es ja gerade auch im Steckbrief. Alle oben noch. Ich habe von, ich glaube seit 1998, 99 habe ich alle. Ich weiß auch jeden Tag, wo ich mich verliebt habe, wo jemand gestorben ist, wo... Das ist alles, steht da drin. Warum ich jetzt nicht gut drauf war bei der Einheit, da schreibe ich alles hin.
Also da bist du aber auch ganz schön hart mit dir selbst, oder? Ich glaube, wenn man sich selbst so dann ja auch, weil am Ende hast du ja dann nicht nur Trainerstab und so, die immer auf deine Zeiten gucken, sondern deine größte Kritikerin bist du wahrscheinlich selbst.
Ja, natürlich,
selbst,
ne? Musst du ja. Du musst mit dir, du bist die ganze Zeit, das ist auch, ich bin heute so froh, dass ich das nicht mehr so hab. Und ich, weil ich eins nicht mehr kann, da habe ich jetzt letztens auch sogar nach einem Wettkampf angefangen zu weinen. Da hat mir eine gesagt, du hättest doch dranbleiben können. Das, warum bist du nicht dran geblieben? Sag ich, ich kann keinen Trainer mehr hören, der am Rand ruft, los, schneller! Da wird mir schlecht, weil das habe ich früher immer gehört. Das erinnert mich so an meinen Leistungssport. Und dann kann ich auch nicht mehr, dann denke ich mir mal, warum? Warum soll ich jetzt noch, ich bin so oft über meine Grenzen gegangen, weil immer, du musst und dann hieß es, sonst kommst du nicht mehr in die Bundeswehr, sonst passiert das oder du kriegst die Norm nicht. Oder ich habe jahrelang, 20 Jahre wirklich, habe ich alles aus meinem Körper rausgebombt, das geht nicht mehr. Ich liebe die Lauferei noch, ich liebe auch Wettkämpfe, aber nicht mehr bis aufs letzte Blut, kann ich nicht mehr. Und dann, wenn ich die neben mir dann häscheln höre, denke ich, ich habe diesen noch einen Dachschaden, aber ich war ja genauso. Ich war genauso und ist schön, wenn man das kann, ich kann es nicht mehr, geht nicht mehr.
Aber du läufst trotzdem weiter. Ja. Eben ja, auf einem bisschen anderem Niveau, genau. Trotzdem aber fantastisch. Und wir haben ja hier im Podcast immer die schöne Taschenkontrolle als unsere Rubrik, wo ihr immer eure Taschen mitbringen dürft, dass wir mal ein bisschen gucken können, was braucht man alles, um so erfolgreiche Läuferin zu sein wie du? Was hast du in deiner Tasche? Ich sehe hier schon einen grauen Rucksack.
Ja, mittlerweile ist die Tasche, früher hatte ich immer eine große Tasche, immer noch mich nachher geschminkt und nochmal umgezogen. Das mache ich auch alles nicht mehr. Ich bin richtig langweilig geworden, aber ich will ja auch keinen Mann mehr. Warte. Also, was ist da drin? Da ist so ein Band drin, was ich immer so als Aktivierung vorm Sport mache, sodass du die Außenrotatoren bisschen kräftigst. Also ich mache mittlerweile, gehe ich nicht mehr einfach nur laufen, sondern mache immer so ein bisschen ein kleines Kräftigungs-Warm-up-Programm vorm Laufen. Dann habe ich immer meine Laufschuhe dabei. Man weiß ja nie, wo man irgendwo unterwegs ist, dann kann man auch laufen. Natürlich die Laufuhr, Pulsuhr, also das ist mir auch, ich bin so ein richtiger Nerd. Also wenn die mal nicht dabei ist, also das habe ich noch nicht abschalten können, egal wie langsam ich laufe, ich will wissen, wie langsam ich bin. Also ich brauche immer eine Uhr, also ohne Uhr kann ich nicht laufen, sonst laufe ich gar nicht. Ja, dann auch ist noch ein Band hier, mein Sprungseil. Ich gehe auch immer in Crossfit und mittlerweile mache ich Seilspringen, ist echt gut, auch so ein bisschen... Für die Reaktivität hätte ich auch mal als Leistungssportlerin machen sollen. Also ja, ein paar Sachen zum Umziehen. Hier ein Riegel, falls man mal Hunger hat. Wasser fehlt jetzt noch. Ja, bisschen Toilettenpapier, falls man mal auf Klöschen muss, wo auch immer. Aber da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, sonst regen sich die Leute wieder auf. Ja, ein bisschen Waschzeug und ja, das war's.
Und hast du irgendeinen Glücksbringer oder so damals vor allen Dingen auch noch so bei den Wettkämpfen immer dabei gehabt?
Früher ja, da hatte ich immer von meiner Nichte Leni ein Haar, eine Spange. Aber das habe ich jetzt gerade nicht mehr. Ich müsste mal von der Ruby, aber so weit ist die noch nicht. Oder ja, mittlerweile brauche ich keinen Glücksbringer mehr. Ich freue mich über alles, was kommt. Also ja.
Du bist ja auch nicht nur national super erfolgreich gewesen und nur in Anführungszeichen eben mit 45 deutschen Meisterschaftstiteln. Das ist also wirklich einfach, ich komme da gar nicht drüber hinweg. Also ist es einfach krass. Du warst ja eben auch international natürlich super aktiv. 3 Olympische Spiele, Peking, London. Und
Athen waren die ersten, genau. Athen 2004, Peking waren die erfolgreichsten, 2008. Und 2012 dann nach London, das hat mir nicht mehr so einen Spaß gemacht. Ja.
Aber das ist ja auch Wahnsinn, oder? Bei so Olympischen Spielen. Was war es, als du das erste Mal eben dabei warst, bei den Olympischen Sommerspielen damals in Athen, woran du gemerkt hast, okay, krass, das ist hier wirklich eine riesige, große Nummer. Die ganze Welt guckt hier hin und ich bin dabei. Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo man das realisiert hat?
Da war nichts krass. Das war erst eine Enttäuschung. ich bin in das Olympische Dorf rein, habe da war noch nicht mal richtig fertig. Also und die Unterkünfte waren ja jetzt auch nicht, also du bist ja schon dann immer gewohnt gewesen, dass du irgendwie in coolen Hotels unterwegs warst und da warst du halt hier so auf Stube mit mehreren und die waren dann auch nicht so richtig sauber und nicht richtig fertig. Also erstmal war ich so ein bisschen enttäuscht.
Ja klar, weil man stellt sich sehr viel glamouröser vor, so aus dem Fernsehen und so. Man denkt ja wirklich, die Elite des Sports kommt und natürlich ist dann da wenigstens geputzt.
Ja, also glamourös ist jetzt so ein olympisches Dorf nicht. Also 2012 war dann auch noch, dass wir viel später gekommen sind. Und dann warst du schon mal der Zweite auf der Stube da und dann war das auch schon so ein bisschen abgeranzt. Also das ist jetzt nicht so glamourös, wie man sich dazu vorstellt. Aber trotzdem ist es mega. Also ja, die Sportler, die du da triffst, wie den Dirk Nowitzki oder das hat schon was für sich, muss man schon sagen. Aber es ist natürlich nicht so glamourös, wie man sich das vorstellt. Und ich bin nach Athen auch nicht mehr zu einer Abschlussparty, weil ich fand das blöd. Man stand so lange da irgendwo in der Turnhalle. Und ich sag dann immer die Schönen und Reichen, aber so die ganzen Funktionäre außenrum oder die im Stadion sitzen, die sehen so eine schöne Abschlussparty und die Athleten stehen nur dumm rum unten drin in Katakomben. Nachher dürfen sie mal noch rauskommen. Und dann sind sie auch schon wieder, die sind irgendwie zwar Teil des Ganzen, aber das...
Sie sind nicht der Star der Veranstaltung, obwohl es ja eigentlich ihre Veranstaltung ist.
Ja, ich finde auch heute, je nachdem, wo du auf irgendwelche Sportgalas gehst, da bin ich manchmal schon enttäuscht und denke mir, oder dann sage ich auch immer zu meinem Mann, keiner hört hier richtig zu, wenn vorne die Sportler mal da stehen, was erzählen. Eigentlich geht es hier nur um Party und das enttäuscht mich so, weil ich weiß, wie was Sportler leisten und das wird... geht dann manchmal leider doch unter vor lauter immer irgendwelchen Promis, die dann noch da sind und dann irgendwelchen Funktionären, die eigentlich, frage ich mich dann immer, interessieren die sich wirklich für den Sport, aber du brauchst sie ja, weil die bringen wieder Kohle und so ist halt das ganze Game. Also es ist, der Sportler ist schon irgendwie immer einfach nur, der muss funktionieren, sonst ist er weg und das habe ich ja dann auch irgendwann am Ende meiner Karriere festgestellt, dass du gar nicht so wichtig bist, wie du denkst. Und was mir ja dann auch bei Let's Dance dann so bewusst wurde, in was für einer kleinen Bubble wir eigentlich sind. Also ich dachte immer, wenn ich den Wettkampf in den Sand setze, dann schwätzt mich jeden Tag dann, oder im Rewe, oh, war's nicht gut und da. Das hat auch gar keine Sau interessiert. Weil bei Let's Dance war ich, da kannte mich ja gar keiner. Da musste ich erstmal erkennen, dass ich mir viel zu viel einen Kopf darüber gemacht habe, wer das überhaupt mitbekommt, was wir so für einen Sport machen, das kriegt überhaupt keiner mit. Und das finde ich auch so das Traurige. Und dass man heutzutage immer weniger Sport sieht, weniger Persönlichkeiten kennenlernt, dass mittlerweile Leute mehr irgendwelche Insta-Leute kennen als richtige Sportler. Also ich wollte jetzt heute kein Sportler mehr sein, der davon leben müsste.
Wenn wir nochmal auf Olympia gucken, jetzt mal auf das, was ihr eben damals geleistet habt und wofür ihr natürlich eigentlich echt gefeiert werden müsst. Du warst dreimal dabei, du hast es dreimal geschafft, unter die besten 20 Läuferinnen, Langstreckenläuferinnen der Welt zu kommen. In Peking bist du sogar eigene Bestzeit gelaufen, bis heute dein Rekord. Wie war das zum Beispiel mit Peking dann? Was glaubst du, was war da das Geheimrezept, dass du eben nochmal eine Schippe drauflegen konntest zu deinen ohnehin schon super Zeiten?
Da war ganz klar, ich war im Juni, habe ich einen Wettkampf hingelegt, der war unterirdisch, da haben mich alle überholt, die mich sonst nie überholen. Und dann habe ich erst mal 2 Wochen rausgenommen, dann kam noch ein Psychologe um die Ecke, den haben auch echt genutzt, der lebt leider nicht mehr. Und mit dem habe ich 8 Wochen, nur mit meinem Trainer, wir haben wirklich so ein Countdown-Programm hingelegt und was genau auf den Tag gepasst hat. Also oft dadurch, dass du immer diese hohe Qualifikationsnorm schon im Frühjahr laufen musstest, konnte man irgendwie so über die ganze Zeit, kannst du ja nicht deine absolute Topform konservieren. Und ich war zum Glück im Juni im Loch, dass ich im August in Top-Shape sein konnte und dass ich da wusste, wenn du musst jetzt jeden Tag nutzen und das habe ich auch, habe mich abgeschottet, im Regen trainiert. Ich weiß noch, ganz alleine mit dem Psychologen, mit dem Heiner, also Heiner, meinem Trainer, und ich auf der Bahn. Das war Wahnsinn. 16 Kilometer auf der Bahn, 40 Runden. Also ich habe wirklich geackert. Das ist ein Knochenjob.
Würdest du denn sagen, dass du das eben auch immer mal wieder gebraucht hast zu scheitern, um anschließend dann eben noch mal besser zu werden?
Unbedingt. Also ich finde, wenn du nicht scheiterst, dann hinterfragst du dich nicht und dann wirst du auch nicht besser. Auch wenn mein Trainer irgendwann, wenn wir mal nicht weitergekommen sind, dann wurde der irgendwann ganz ruhig und dann hat er, heute verstehe ich das, auch wenn meine Freundin mich heute fragt und ich weiß dann gar nicht mehr, was ich da noch sagen soll. Aber dieses ruhiger Werden von deinem Umfeld lässt dich nachdenken, such doch mal die Fehler bei dir, nicht immer nur bei anderen. Und dann bin ich wieder mit mir ins Gericht gegangen, habe überlegt, was kannst du ändern. Bei mir war es auch oft, dass ich so ein bisschen Stress minimieren musste oder auch meinen Lebensstil wieder verändern musste oder vielleicht den ein oder anderen Zacken beim Training nochmal was verändern. Und deswegen konnte nachher mich auch irgendwie keiner mehr trainieren, weil ich zu viel selber weiß und mich selber kenne. Also man kann mir irgendwie nichts mehr auferlegen. Ich spüre in meinem Körper, ob der heute was kann oder nicht.
Was würdest du denn sagen, was hat dich denn als Mensch weitergebracht? In deiner persönlichen Entwicklung auch? Das Scheitern oder das Gewinnen?
Das Scheitern. Also natürlich, das Gewinnen macht auch Spaß. Danach bin ich immer einkaufen gegangen, habe mir was gegönnt. Das war auch schön. Aber diese Momente, wo dann mal nicht so lief und dann zu überlegen, zu hinterfragen, was kann man ändern und verbessern, das sind die Momente, die einen stark machen. Gut sein, das ist nicht schwer. Also oben immer vorne mitzurennen, das ist irgendwann auch langweilig. Also ich gucke gerne mittlerweile, wenn Leute auch wieder und dann wieder zurückkommen. Also das ist schön.
Von allen Rennstrecken, die du als Läuferin, und du bist ja wirklich überall auf der Welt schon gelaufen, auch in New York zum Beispiel, ja, ne, beim Marathon da. Also, was war so die schönste Strecke, die du auch genießen konntest, wo du deine Umgebung richtig aufsaugen konntest während des Rennens?
Ja, da sind wir bei New York schon richtig. Also, wo ich 2013 Siebte werden konnte beim New York Marathon, war mega. Also, das vergesse ich auch nie, dieses Rennen, weil ich bin die zweite Hälfte 3 Minuten schneller als die erste gelaufen und hatte mich eigentlich schon irgendwie abgeschrieben. Und es ging damals auch noch um die Norm für die Europameisterschaften und um meinen Platz für die Bundeswehr, dass ich noch weiter gefördert wurde. Und bei der Hälfte sah es so aus, als würde ich das nicht schaffen. Und dann habe ich kurz überlegt, gibst du jetzt auf oder nimmst du deine Beine jetzt in die Hand? Und man weiß eigentlich, die zweite Hälfte in New York ist die schwierigere. Und dann habe ich mir meinen Bundestrainer damals vorgestellt und habe gesagt, du Arschloch, dir zeige ich es. Und da habe ich ihm auch nachher gesagt, dass er meine Motivation da war. Also immer, wenn ich Leuten was zeigen wollte, die mir nicht mehr zugetraut haben, dann habe ich nochmal alles gegeben. Das hat mich beflügelt. Ich liebe Menschen, die mich unterschätzen.
Und ja, über was denkt man denn ansonsten in all der Zeit nach, wenn man den Marathon läuft? Das frage ich mich immer. Weil du kannst ja nicht irgendwie Musik hören oder so, sondern du bist wirklich mit deinen Gedanken allein.
Du saugst halt alles auf. Stimmt die Pace? Wie sind die Leute um dich rum? Wie atmen die neben dir? Also sind die gut drauf? Wann fallen die ab? Kannst du noch an der dranbleiben? Also du bist die ganze Zeit mit deinen Zeiten und mit dem Wind oder mit allem beschäftigt. Und wenn dir natürlich mal nicht gut geht, oh, wie lange geht es noch? Wann kommt der Mann mit dem Hammer? Das sollte man am besten dann gar nicht denken, weil dann kommt er 3 Minuten später. Also du versuchst dann immer so gegen mit dir zu arbeiten. Das ist die reine Psychologie, ist das, weil ist wirklich so. Also 80% finden da auch echt im Kopf statt.
Und jetzt nochmal bei New York. An was seid ihr alles vorbeigerannt? Was hast du alles damals sehen können dann?
Also Queensboro Bridge wusste ich so, ab jetzt geht das Rennen los. Dann freust du dich über einen Berg, der runtergeht, dann nochmal wieder eine blöde Brücke. Im Central Park ist auch wellig, also Fifth Avenue, da geht leicht bergab. Also ja, und am Anfang die Bridge erstmal hoch und dann, ach, du merkst da so viel, es ist alles geil da. Also, wenn man einmal im Leben Marathon laufen will, aber da nicht unbedingt auf die Zeit achten, dann muss man mal nach New York, ja.
Ja, also ich bin ehrlich mit dir. Ich glaube, ich war in den letzten Jahren immer so 3-4 Mal im Jahr joggen und dann immer nur so 10 bis 20 Minuten.
Reicht auch. Ja, ein bisschen mehr kannst du auch machen.
Ja.
Ja, aber wenn du keinen Bock hast, dann muss er in einem drin sein. Also ich gehe auch gerne in CrossFit oder mache auch gerne zu Hause hier meinen Sport und ich will auch nicht mehr unbedingt 30 Kilometer laufen, weil danach tun mir auch alle Knochen weh und dann ist der Sonntag eh gelaufen und dann kannst du mit deiner Familie auch nichts mehr machen. Ja, man muss nicht unbedingt laufen, hast doch trotzdem Topfigürchen.
Ja, aber ein bisschen mehr Sport wäre vielleicht trotzdem irgendwie auch
vielleicht
ganz gut.
Vielleicht ist die Haut ein bisschen wabbelig, das weiß ich nicht.
Was? Nein.
Nein, aber ich habe eben schon gedacht, du siehst top aus. Also brauchst du keinen Sport machen. Wenn du dich gut fühlst, es muss auch nicht jeder ein Läufer sein. Und wenn du im hohen Alter, ist Krafttraining sowieso viel wichtiger als die Lauferei, weil das Zellen, die Muskeln werden ja weniger und die sind wichtig, um nachher gesund zu bleiben und deinen ganzen Körper auch, also die Muskeln, die dann sonst alle einschlafen, die schlafen alle ein und das ist nicht gut.
Gut, also ich lese da jetzt raus einfach, ich kann die nächsten Jahrzehnte noch ohne Sport und erst wenn ich dann im hohen Alter bin, dann mache ich das Krafttraining. So habe ich das jetzt verstanden.
Nee, du könntest jetzt so langsam mal anfangen, weil ab 30 beginnt der biologische Verfall, ne?
Ich finde es so schön, dass du so eine wahnsinnig ehrliche Haut bist. Und das habe ich auch schon gedacht, als ich dich damals zum allerersten Mal im Fernsehen gesehen habe. Wir haben jetzt hier, ich habe immer ein paar Audiobeweise dabei, hier im Podcast, die den Lebenslauf nochmal so ein bisschen schmücken oder ich merke schon bei dir eher auch nicht so schmücken. Aber es war nun mal ein Punkt in deiner Karriere, du kannst dir denken, auf was ich hinaus will, der dich schlagartig im Mainstream super bekannt gemacht hat. Wir hören da jetzt nochmal rein, okay?
Audiobeweis.
Also ich habe einfach, ich bin heute mal aufgewacht mit einem Bauchschmerz und tierischen Durchfall.
Ja.
So, das war nun mal damals so.
Ja, da stand einfach das TV-Team da und da hatte ich nicht mit gerechnet. Und ich finde ja immer, denke ja eh immer das Gute im Menschen. Ja, da sagst du dem einfach, wie es war. Ganz, dass da jetzt die Kamera am Laufen war, das war mir in dem Moment eigentlich kackegal. auf gut Deutsch, ja.
So, und danach, wann hast du gemerkt, dass dieser Ausschnitt, den ich gerade vorgespielt habe, auf einmal legendären Status bekommt bei TV Total und bei ProSieben abends zu sehen ist und auf einmal jeder das kennt?
Puh, das war, glaube ich, ja ein paar Tage später. Das fand ich dann nicht so schlimm mit dem Nippel. Zwei Jahre später, da hat mich dann mein Manager angeschissen, da war der echt sauer mit mir, weil 2007 habe ich auch bei einer Pressekonferenz geheult, weil ich wollte eigentlich schneller laufen, die 10.000 Meter war aber jetzt nicht so schnell, dann habe ich die Leute, da gab es ja noch Pressekonferenzen, gibt es ja heute nicht mehr, also die im TV übertragen werden, und da habe ich gesagt, wer soll denn noch laufen, wenn nicht ich? Die Leute freuen sich, wenn sie so ein kleines Häschen im Wald laufen sehen. Ja. Und dann war ich auch wieder am Weinen, aber ich war dann auch sowieso müde, hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Da habe ich gedacht, das wollt ihr eigentlich jetzt von mir, ihr? Ja, das lasse ich jetzt mal. Und habe dann so richtig dagegen gepoltert, weil immer diese Vorwürfe. Und und dann rief mich nachmittags mein Manager an, was war das denn jetzt schon wieder? Langsam kann ich dich auch nicht mehr hier vermarkten. Da will ich auch keinen Sponsor mehr, wenn du nur am Heulen bist, immer am Jammern bist. Ja, und dann zwei Tage später kam aber dann der Anruf von Raab, wir würden Sie gerne mal einladen, da können wir den Nippel nochmal zeigen und das dann auch. Und dann fand er das doch nicht mehr so schlecht. Und dann sind wir dann dahin, aber den Auftritt fand ich jetzt nicht so, aber da hatte ich auch Angst vor dem Kerl und heute würde ich dem auch anders entgegentreten, aber man hat ja dann so Hochachtung hier vor so einem Stefan Raab, ne?
Gleichzeitig war das für dich ja wirklich, glaube ich, nochmal eine Art Sprungbrett. Eben in nochmal eine andere Form der Karriere.
Eigentlich, ja, damals gab es ja weder Instagram noch sonst was, nur Zeitung. Eben. So ein richtiges Sprungbrett war das nett, aber man war ja bekannter. Aber das hat, die paar Dinge haben mir geholfen. Ich wusste nicht, wie ich mich bei Let's Dance bewerben sollte und die kannten mich ja auch nicht. Da habe ich denen genau die Dinger geschickt. Sag ich, hier, ich war schon mal da, ich glaube, ich bring ein bisschen Stimmung in die Bude, weil es geht ja nicht immer nur um Tanzen. Und ja, und das hat mir wahrscheinlich dann auch wieder geholfen, weil das Dümmste, was du machen kannst, ist eigentlich, dich bei Let's Dance selbst zu bewerben, weil dann kriegst du auch viel zu wenig Geld. Im Nachhinein habe ich dann mal erfahren, wer was da bekommt. Auch so, ich hatte eigentlich gedacht, das reicht. Ich war auch zufrieden damit und ja.
Darfst du darüber reden, was du damals bekommen hast?
Nee, darf man nicht, aber wenn du dann nachher bei den anderen das mitbekommen hast, da habe ich mich schon ganz schön unter Wert verkauft, aber egal. Ich hatte da einfach Lust drauf und wenn ich auf was Lust habe, dann ist mir auch wirklich das Geld egal.
Wann hast du denn damals gemerkt, jetzt mit dem Laufen, ich meine, weil das muss man auch mal dazu sagen, du warst jahrelang wirklich ja die unangefochtene Nummer eins in Deutschland, es war klar, wenn du antrittst, dann gewinnst du eben auch. Wann hast du gemerkt, okay, jetzt lässt es gerade ein bisschen nach, weil du einfach natürlich älter geworden bist, da kommen auf einmal doch verdammt talentierte junge Leute nach. Und was hat das damals mit dir gemacht, das zu merken?
Das war schlimm, 2014 war das, also was heißt schlimm? Da hatte ich mich auch wieder nach einer Verletzung, war ich in der Reha gewesen und dann haben wir auch wieder gesagt, so, wir haben jetzt noch 3 Wochen Zeit oder 4 Wochen Zeit. Hab mich dann da vorbereitet akribisch und hatte gedacht, boah, wenn du da zu den Deutschen zurückkommst, dann feiern die dich alle, weil du hast innerhalb von 4 Wochen wieder gezeigt, wie schnell du wieder am Damm bist. Ja. Jetzt kam da aber die Alina Reh um die Ecke und die stand an der Startlinie. Und wir sind so gelaufen und die rannte direkt weg. Die hatte gar keinen Respekt mehr vor mir. Die wollte einfach los und gewinnen. Und ich hatte keinen Hauch von einer Chance. Ich bin Zweite geworden, war aber gar nicht schlecht. Innerhalb von diesen 4 Wochen von einem Niveau nix auf ein Niveau von irgendwas 16 Minuten oder was zu kommen, das war toll. Ja, aber ich war nicht Erster und alle haben sich gefreut. Endlich die Mocki ist nicht Erster, die Alina Reh, endlich, endlich. Und das war so wie, oh.
Und wie war es für dich insgesamt dann eben deine Profikarriere zumindest eben beendet zu haben, nachdem du dich ja
wirklich...
Weißt du,
wann ich die erst beendet habe? Ich habe die ja nie beendet, ich stehe ja immer noch bei Wikipedia, braucht auch jetzt noch nicht ändern. Also ich bin doch eine Läuferin, bleibst du doch ein Leben lang. Und ich war so traurig oder enttäuscht vom Verband. Ich habe dann irgendwie, ich war dann erstmal so in der Findungsphase, habe dann mal Hyrox mitgemacht und auf einmal kriege ich ein Schreiben von der NADA. Da sie sich augenscheinlich jetzt einer anderen Sportart zugetan haben oder können sie hier unterschreiben, wir nehmen sie dann raus aus dem Anti-Doping-System. Ich dachte, was ist das denn? Also dann kriegst du vom Anti-Doping-System eine Nachricht, ohne dass der DLV mit dir gesprochen hat. Ich rief dann meinen Bundestrainer an. Ja, sag ich, wieso ruft keiner mal mich an und fragt, Mocki, wie geht's weiter? Was willst du noch? Sollen wir noch mal mit dir bla? Ich war so weit von menschlich enttäuscht. Das weiß ich auch noch. Habe ich auch auf Facebook da ein Video gemacht, dass die mir so einen Scheiß schreiben, so was Unpersönliches schicken. Und daraufhin, dann war erst noch so ein anderer Manager, der mich nochmal, der meinte, du musst unbedingt nochmal Berlin-Marathon laufen. Da zeigst du es nochmal allen. Und da war meine Energie aber am Ende. Und der wollte auch nochmal mit mir Kohle machen. Das war dann auch nochmal so ein richtiger, ja, schwerer Nöt, da würde ich sagen, wo mein Vater sagte, du kommst jetzt sofort nach Hause. Und daraufhin habe ich gedacht, ihr Manager könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich mache auch jetzt kein Comeback mehr. Ich mache gar nichts mehr. Ich rufe jetzt bei Let's Dance an.
2018, Ende ja, ja. 2018, hast du bei Let's Dance dich beworben. Wie funktioniert das? Wie bewirbt man sich bei Let's Dance?
Also ich habe den Christian Pollanz, der ist ja jetzt auch mittlerweile raus, also dem Tänzer, der da jahrelang dabei war, den kannte ich noch von so einer Get Stronger Week. Den hatte ich angeschrieben, gib mir doch mal 2 Kontakt oder irgendeinen Kontakt, wo ich mich melden soll, dass ich da hinkomme. Ja, die haben sich auch gemeldet und dann hat man sich getroffen in Köln. Und dann habe ich aber auch gedacht, die nehmen mich nicht, weil da habe ich, irgendwann haben die mir gar nicht mehr zugehört. Ich habe gelabert und gelabert und die gucken sich so an. Da dachte ich, ich glaube, ich laber zu viel. Die sind schon total desinteressiert und irgendwann sagt sie, oh ja, jetzt können wir auch gehen. Und das war wie mein Vorstellungsgespräch, wo ich genommen wurde als Industriekauffrau. Da habe ich dann auch irgendwann, dachte ich, ach, da hört mir auch keiner zu. Aber ich glaube, dann war das auch und irgendwann haben sie sich dann halt gemeldet, ja.
Ich habe tatsächlich nochmal, weil sie sind noch online, die allererste Folge mit dir geguckt von Let's Dance, ja, wo du, Zitat, gesagt hast, dass du die Tage vorher so ein bisschen an dir gezweifelt hast, dass du dachtest, leck mich am Arsch, ich steig aus, ja, das noch war bevor ja es losgeht. Ja, hast du zur Jury gesagt, so, das waren deine Gedanken ein paar Tage vorher, dann hast du es aber eben nicht gemacht, sondern warst auf der Tanzfläche. Was war das für ein Gefühl, auf einmal als Tänzerin eben im Fernsehen zu sein?
Ja, schrecklich. Schon immer, das Problem war, ich war immer die Einzige, die auch in der Generalprobe nie was konnte. Und immer, wenn dieses rote Licht, du siehst da dann immer in der Kamera, geht das rote Licht an, jetzt geht es los. Ich war ein einziges Nervenbündel. Ich habe vielleicht 1-2 Tänze, wo ich irgendwie mal dachte, das läuft jetzt. Ich konnte echt, und das sah der Lambi auch, der sah, ich konnte gar nicht auf einem Fuß gehen, so nervös war, so habe ich gezittert etwa.
Aber woher kommt das denn? Weil gerade du, als jemand, der schon so viel, vor allen Dingen auch Körperliches, geleistet hat über 2 Jahrzehnte.
Aber das war ein Terrain, wo ich, das war nicht mein Terrain.
Aber du hast doch früher schon auf den Boxen getanzt, hast du
ja
gerade gesagt.
Ja, aber jetzt, bis ich das mal gerafft habe, wie man die Hände macht. Ich habe die ja am Anfang immer so nach oben gemacht, wie man den Ziel rennt. Und jetzt heute könnte ich dir die schön ausdrehen, den Arm. Also das kam in meinen steifen Körper, konnte ich diese Bewegung noch nicht, ich kriegte die so schnell nicht rein, wie ich die hätte reinbringen sollen, müssen. Und der Erich, mit dem ich getanzt habe, der hat auch irgendwann resigniert. Ich könnte mal nochmal trainieren und nochmal trainieren. Der hat nie so jemanden gehabt, der nochmal trainieren wollte, der konnte irgendwann nicht mehr. In unserer letzten Woche war der dann noch krank, da hatten wir dann zu wenig Zeit auch gehabt zum Trainieren, dann sind wir auch rausgeflogen und danach wäre in Charleston gekommen, das wäre die Oberkatastrophe geworden, also es war auch der richtige Zeitpunkt, wo wir rausgeflogen sind und ich hatte dann noch irgendwann keine Lust mehr, weil ich so ein ehrlicher Mensch bin, da sind ja vor mir Leute rausgeflogen, die konnten tanzen, Und ich habe das mit diesem Fernsehen noch nicht rausgehabt. Ich wollte jetzt nicht mehr weiter, nur weil ich irgendwelche lustigen Sprüche hatte. Ich bin dann so ein gerechter Mensch, was Leistung angeht. Da sage ich, jetzt müssen die Leute weiterkommen, die Leistung bringen und nicht aber hier so ein Dödel
du,
wie ich.
Ja, du warst kein Dödel, du warst einfach verdammt unterhaltsam.
Ja, aber das
so, und ist, beliebt.
Ja, aber für mich, wenn man vom Leistungssport kommt, will man irgendwann dann auch die Besten. Ich meine, die stehen ja auch dann zum Glück im Finale. Irgendwann steigt dann mein Gerechtigkeitsgesinn da so durch. Dass ich dann diese Show im Fernsehen auch, habe ich keinen Bock dann mehr drauf.
Und gab es auch irgendwelche Showformate, irgendwelche Angebote, die reingekommen sind die letzten Jahre, wo du gesagt hast, nee, also das mache ich jetzt aber
Dschungel,
dann doch nicht.
Dschungel, die, also Dschungel waren die, wann haben die jetzt nochmal angefragt, glaube ich, so vor einem halben Jahr. Also das ist eigentlich Geld, was man nie ausschlagen sollte, dürfte, aber mein Mann würde dann sagen, hier, pack die Koffer, kannst nach Siegen wieder ziehen. Meine Eltern würden aber auch sagen, ab die Post, geh. Ich könnte mich super da reinsetzen und mit den Leuten unterhalten, weil ich das fände das als Challenge, aber wir müssen das jetzt nicht und deswegen machen wir das nicht, weil du wirst ja auch dann schon durch den Kakao gezogen, dass man das jetzt irgendwie nötig hätte. Ja, ich finde das eigentlich interessant, aber ich hätte auch ein bisschen Platzangst oder ich will auch keine Kakerlaken über mich laufen lassen.
Du hast ja mittlerweile tatsächlich auch nochmal ein anderes Standbein dir erarbeitet, nämlich mit einer eigenen Klamottenlinie. Wie schwer war das, da reinzukommen und wie viel Businesswoman steckt jetzt mittlerweile da in dir?
Das war richtig schwer, weil ich ja erstmal eine Bruchlandung hingelegt habe. Also das konnte man ja dann auch irgendwie sogar mal auf Bild lesen. Ich habe wirklich 80 bis 100.000 Euro versenkt. Ich habe am Anfang, also dann kommen natürlich auch, wenn du auf Instagram unterwegs bist, kommen dann auch wieder irgendwelche anderen Manager noch da irgendwo ran und sagen, hier, du kannst auf Instagram, weil die Leute folgen dir ja dann Klamotten, mach doch dein eigenes Label, die kaufen das dann auch.
Eben, Sportklamotten.
Ja, und dann musst du nicht immer für andere Werbung machen. Ja, hört sich eigentlich alles recht nett an. Ich habe hier jemanden, die machen das schon im kleinen Stil und die verdienen auch richtig gutes Geld. Stimmt auch, also die machen das auch in einem schönen, soliden Stil. Und die hatten dann mir eine Produktionsfirma aus der Türkei empfohlen, mit denen die auch gut zusammengearbeitet hatten. Ich war aber in dem Moment gerade frisch Mama geworden. Also das war der dümmste Zeitpunkt, so weit ins Leben zu rufen und musste immer diese Arbeiten, ich musste zwei Freunde von mir nach Istanbul schicken, könnt ihr mal da vor Ort gucken in der Produktion, wie das läuft. Und dann auf einmal kamen die Klamotten und da kam nur Schiss. Die Nähte, dann falsch, hier. Da war ich echt fix und fertig. Und das hätte ich nie Leuten verkaufen können, nie. Guten Gewissens, geht gar nicht. Und diese Klamotten habe ich jetzt 2 Jahre in diesem Lager liegen gelassen und ich habe es aber jetzt angepackt und wir verkaufen das jetzt für richtig wenig Geld. Dann habe ich gesagt, und wat, weißt du, was wir noch machen? Die Hälfte wird noch für einen guten Zweck gespendet, sonst kauft mir den Klump auch keiner ab. Also Klump ist jetzt auch nicht, das sind schon ordentliche Sachen, aber jetzt nicht so, dass man sie hätte teuer verkaufen können. Und wir haben jetzt echt, das waren 3.500 Teile, und sind vielleicht noch 900 da, da bin ich zufrieden mit. Das mache ich jetzt noch bis Ende November und dann geht der Rest, werde ich an irgendein Kinderhilfswerk spenden. Und wir haben das jetzt gut verkauft und das werde ich jetzt an RTL-Spendenmarathon spenden.
Und das heißt aber, die Idee, wirklich das fortzuführen?
Ach, die habe ich natürlich weiter, ich gebe ja nicht auf.
So.
Also ja, pass acht. Und meine Mutter dann, jetzt hörst du aber ja auf, da wird ja jetzt wohl eine Lehre sein. Dann sah ich aber bei der Efi Sachenbacher Stehle, dass die mit einem Unternehmen aus Deutschland macht die Langlaufklamotten. Und dann habe ich die angeschrieben, können wir mal telefonieren. Und die haben die auch dieselbe Erfahrung gemacht, nicht jetzt unbedingt mit der Türkei, sondern auch irgendwie Portugal und da und da. Und die lassen jetzt, machen das alles selber in wirklich, ja, in einer kleinen Scheune in Nähe Nürnberg. Fünfbronn heißt das schöne Örtchen. Und die habe ich dann gefragt, können wir aber bei mir so machen, dass wir Kolibri, dass wir den Kolibri, meine Marke, nicht sterben lassen. Dann mussten die natürlich auch nochmal rein investieren und haben gesagt, okay, wir probieren's und du verdienst jetzt, also das ist okay, das ist jetzt, also da könntest du jetzt nicht von leben. Die Leute bestellen, wenn sie Bock haben, dann wird erst produziert, deswegen müssen die aber auch dann teilweise 2 Wochen auf deine Klamotten warten. Und das ist aber für mich, also nachhaltiger geht's gar nicht mehr. Die Sachen sind natürlich auch nicht günstig, aber das ist für mich der richtige Weg. In Deutschland produziert, nachhaltig, keine Massenproduktion. Es ist jetzt kein richtiges Standbein, es ist so ein bisschen nebenher, es ist mein Traum. Und ich habe jetzt hier, sitz vor dir, ich habe hier meinen Leo-Look an. Ich wollte immer gern Leo, ich liege. Und ich wollte gerne das genauso, wie ich das mit meinem goldenen Logo. Ich bin happy. Und das macht mich jeden Tag froh, wenn ich laufen gehe, ziehe ich meine eigenen Sachen an. Und wenn das einer noch gut findet, kann er die kaufen. Wenn nicht, dann nicht.
Aber auch gut, dass du das durchgezogen hast und das nicht nach der ersten ja nun mal wirklich sehr negativen, schlimmen Erfahrung quasi abgehakt hast. Weil dann ist es ja fast traumatisch. Sondern dass du dich da auch wieder rausgekämpft hast. Ja. So nach dem Motto, ja gut, ist halt kacke gelaufen, aber ab jetzt mache ich es besser und anders und gehe es wieder an.
Und das zeigt halt so, das sind halt die Fähigkeiten, die man als Sportler so miterlebt oder mitbekommen hat im Leben, dass man nicht aufgibt, sich neue Wege sucht, bessere Wege sucht und damit dann happy ist und zufrieden. Das bin ich jetzt.
Also, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch du bist so eine unglaubliche, tolle, inspirierende Powerfrau. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir, Mocky.
Danke.
Wenn du jetzt zum Abschluss dieses Podcasts nochmal überlegst, was hast du aus dem Sport fürs Leben gelernt? Insgesamt, was würdest du sagen?
Ja, dass man dran bleibt, nicht aufgibt und am Ende des Tages doch an sich selber glaubt.
So, und da ich ja nie das letzte Wort habe hier in diesem Podcast, sondern ihr immer, okay, darfst du diesen Satz hier bitte vervollständigen. Ohne Sport wäre mein Leben
langweilig.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst oder eine Bewertung. Und wie immer gibt es noch einen Podcast-Tipp. Dieses Mal Politikum, der Meinungspodcast. Der ist für alle von euch, die Bock haben auf echte Diskussionen, Argumente, verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Und das Ganze immer mit so einer Prise Humor, die sie über alles drüber streuen. Und das von Montag bis Freitag. Immer ab 18 Uhr gibt es für euch eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.